Hallo zusammen, hier ist Johannes Oerding und ich bin zu Gast im Podcast bei meinem guten alten Abiturkollegen Fabian und Stefan. Was haben wir gemacht heute? Wir haben über Songs aus den 90ern gesprochen, vor allen Dingen Songs, die mich beeindruckt haben. Und was Jamiroquai, DJ Bobo, wen haben wir noch? Lenny Kravitz und Johannes Oerding gemeinsam haben, das erfahrt ihr heute.
Diesmal hat der Junge recht und damit herzlich willkommen zur Fortsetzung der ersten Doppelfolge in der Geschichte von Never Forget, der 90er-Podcast. Ich bin's wieder, Fabian Sülthoff, der Co-Host dieser Sendung. Eigentlich hätten wir das plötzliche Ende der ersten Folge mit dramatischer Musik aus GZSZ oder der Lindenstraße unterlegen sollen. Naja, wobei es ja nicht so, dass der Earth-Song oder hier, Achtung, schlechter Wortwitz, Earth-Song mit OE, sorry, können nicht aus unserer Haut, dass der nicht auch dramatisch wäre. Hört also in Teil 2 von unserem Never Forget Special namens Diese 10 Songs aus den 90ern haben mein Leben geprägt, featuring Johannes Oerding, was der neben Michael Jackson mit Lenny Kravitz, Tupac und Fettes Brot verbindet. Inwiefern oder vielmehr in welchen Extremen Joe Cocker sowie Mick Hucknall von Simply Red beeinflussten, wie Johannes heute seine eigenen Vorbands behandelt. Und werdet in der, wie ich immer noch finde, vielleicht lustigsten Anekdote unseres Gesprächs Zeugin oder Zeuge davon, wie Daniel einen fetten Hit schreibt, wie dieser ach so nette Schwiegersohn wegen mutmaßlicher Ruhestörung einer Hotelbar auch schlecht über andere Leute, aka Popstars, reden kann. Johannes erinnert sich zudem an seinen ersten Kuss und das dazugehörige Lied, an den einen Song, den er in seinem Kinderzimmer lautstark aufdrehte, sich entsprechend kostümierte und in dem Moment wusste, dass er selbst mal auf die große Bühne will. Und daran, was Jamiroquai für ihn mit seinem heute befreundeten Kollegen DJ Bobo gemein hatte, den er übrigens schon in seiner Villa in Miami besucht hat und weiß, welcher Promi vor DJ Bobo dort lebte. Diese Anekdoten. Unglaublich. Es geht aber auch heute nicht nur um Schnee von gestern, wie der gleichnamige Song von ihm. Johannes antwortet auch auf die Frage, ob und inwiefern deutschsprachige Bands in den 90ern, über die wir mit Jan Müller von Tokotronic in Folge 2 sprachen, wie die gegenwärtige Deutschpop-Musiker wie ihn beeinflusst haben, um nicht von Schuld zu sprechen. Wieder das Zitat, worauf wir auch Jan ansprachen, von Christian Rösinger aus dieser berühmten Hamburger Schule-Doku. Johannes weiß genau, was zum Beispiel ihn und Mark Forster grundsätzlich unterscheidet, während ja beide mit anderen Musikerinnen, Musikern in dem Falle, Max Giesinger, Andreas Borani, Tim Bensko, Vincent Weiss und Co. oft in dieselbe Schublade geworfen würden oder wirklich werden. Und er verrät, mit welcher weltberühmten internationalen Sängerin er unbedingt eine pathetische, anschmachtende Soulballade wie Lionel Richie und Diana Ross schmettern möchte, um also richtig anzugeben. Wichtiger Hinweis noch, bevor es endlich los bzw. weitergeht. Wenn ihr Teil 1 dieser Doppelfolge nicht gehört habt, dann solltet ihr dies vor dem jetzigen zweiten Teil unbedingt nachholen. Denn darin ging und geht es immer noch nicht nur um Johannes' Verbindung zu Rage Against the Machine, Green Day und den Cranberries, sondern auch um seine und damit auch meine Dorfjugend am Niederrhein, die so ähnlich vielleicht auch eure gewesen sein könnte, um ein Comedy-Konzert mit Till Reiners, um seine Schulband Groovekeller, seinen Umzug nach Hamburg und seinen langen Weg zum Erfolg. Er schwört darin später Rache an Bosse, übt sich in gesunder Selbsteinschätzung durch immer noch sehr schöne Sätze, wie ich finde, wie Mütter lieben mich, das stimmt und meine Musik ist Mainstream und was darin gut oder auch nicht gut ist, er findet es gut, kein Wunder. Und verrät unter anderem, warum für ihn klar war, auf Deutsch zu schreiben und zu singen, welcher gefallene Rapstar im Chateau Marmont plötzlich mit einem Burger neben ihm saß, welches sein absolutes Lieblingslied der 90er ist, was er aus dieser Dekade wirklich vermisst und wann sein neues Album erscheint. Jetzt aber Vorhang auf für Teil 2, in dem wir fast nahtlos mit Michael Jackson und einer Windmaschine in der Stadthalle strahlen, wieder einsteigen. Viel Spaß dabei.
Never Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Sülthoff und Stefan Remrosanis.
Der Earth-Song von Michael Jackson. Und über Michael Jackson will man jetzt keine ganze Folge mehr aufbauen. Dennoch ein sehr prägender Song für dich, Johannes. What's the story?
Genau, ich schieße vorweg, das ist eben auch so ein Thema, ein Künstler aus dieser Zeit, wo ich mir natürlich selber nicht sicher bin, würde er noch leben, was mit ihm heute passieren würde und wie die ganze Geschichte aufgearbeitet wird. Deshalb völlig wertfrei. dieser Song war insofern für mich wichtig, weil ich ihn gesungen habe, live. Und zwar mit 17, zu Abiturszeiten mit einem Orchester.
Mit so, du standest dann auf so einem Kran mit Kunstnebel auf einem Hemd.
Wir hatten so ein richtiges ambitioniertes High-End-Orchester, High Fidelity nannte sich das. Und dieser Song ist unglaublich schwierig zu singen. Also es ist wirklich einer der größten Songs für einen Sänger auch, weil es einfach eine Range von bis ist. Und halt auch so ein 8-Minuten-Stück, wo alles drin passiert, wo du dich auch kaputt schreien und singen kannst. Und ich durfte den singen. Ich habe ihn gemacht, glaube ich, und da war ich damals schon stolz auf mich, weil es einfach kein anderer hinbekommen hätte. Mhm. Und das war auch für mich immer so ein bisschen eine Challenge, dieser Song. Und damit habe ich mir dann auch, glaube ich, auch bei uns zumindest in der Provinz einen kleinen Namen gemacht, wenn ich immer diesen Earth-Song gespielt habe. Und jetzt kommt, ja, das Peinliche war...
Earth-Songs mit U-E.
Genau. Und jetzt kommt das Peinliche. Ja, wir haben das auch so inszeniert mit diesem riesen Orchester in der Stadthalle Strahlen, dass von unten
wirklich
auch eine Windmaschine ein Hemd öffnete.
Jawohl.
Ich hatte allerdings ein Unterhemd drunter, weil das habe ich mich noch nicht getraut damals. Also wirklich. Und dann stand ich da, what about sunrise? Oder am Ende dieses...
Er kann es tatsächlich.
Und dann ging es unter meine etwas längeren Haare nach hinten und
gibt es da Aufnahmen?
Es gibt tatsächlich Aufnahmen. Ich werde sie euch mal zukommen lassen.
Sehr gut. So, die Aufnahmen gibt's. Die werden exklusiv bei uns auf unserem Instagram-Kanal geteilt. Alle Johannes Oerding-Fans, die jetzt aufgehorcht haben, follow us.
Ja.
Unglaublich.
Aber eben auch. Eins der, ich sag mal, Werke von Michael Jackson, er war ja immer sehr politisch und sagen wir mal auch global politisch. Er ist ja nie konkret geworden in dem, ja doch schon, aber er hat eher das große Ganze immer besungen und ich hätte jetzt auch They Don't Care About Us, dem war ähnlich ein Song, der mich auch geprägt hat, weil ich es einfach wahnsinnig finde, wie neu da einfach in jeder Produktion war, in jedem Song war und wie anders.
Ja.
Das hat mich immer fasziniert als Zuhörer, aber eben auch als Musiker, der selber auch produziert hat und komponiert, weil das war einfach from another planet einfach.
Ich war damals natürlich auf der Seite von Jarvis Cocker, der diese Performance von diesem Song bei den Brit Awards, der Live-Debüt war bei Wetten, dass, also dieser Moment, Michael Jackson ist bei Wetten, dass und alles, und ist der da wirklich, da hieß es ja auch dann kurz danach, die wurde dann reingeschnitten, das kann gar nicht sein, dass der da ist, also bei uns praktisch auf der Samstagabend-Couch sitzt.
In welcher Stadt war das, weißt du es noch?
Nee.
Schade, das waren ja immer so absurde Städte.
Meistens Offenburg.
Ja, genau.
Und heute dann, live aus Salzgitter, Michael Jackson.
Und dann gab es kurz danach im Februar dann in London eben die Brit Awards mit dieser riesigen Performance und Jarvis Cocker von Pulp, damals eine der wichtigsten Figuren der Britpop-Bewegung, auf die Bühne geht, um das zu stören. Und dann ist ja auch von der Bühne dann Backstage verhaftet worden, gar nicht, weil er das gestört hat, sondern weil es hieß, er hätte eines der Kinder verletzt. Er kam aber dann raus, da war ja 100 kleine Kinder auf der Bühne und so. Kam dann aber schnell raus, dass es einer der Bodyguards von Michael Jackson war, dass die Kinder da umgerempelt hat und dann wurde wieder entlassen. Aber dann gab es auch so Free Jarvis T-Shirts und so. Wenn man sich das, also diese legendäre, diese ikonische Resistance-Geste, also wenn man sich das heute mal anguckt, Jarvis Cocker weiß eigentlich gar nicht genau, was der da tut. Also der steht auf einmal auf der Bühne, der wurde auch angestachelt von seiner Keyboarderin. Also die saßen da unten und sahen sich dieses absurde Schauspiel an und sagt, wetten, dass du dich nicht traust, das hochzugehen. Und dann geht er da einigermaßen angestärkt hoch, hat aber gar nichts so parat.
5 Euro.
Genau, also. Und er tut dann so, als würde er auf die Bühne furzen und so und macht dieses umgedrehte Victory-Zeichen, was im Britischen ja so der Mittelfinger ist, in die Richtung von Michael Jackson und so. Lüft sich dann noch selbst das Hemd und alles so. Also es ist einigermaßen unbeholfen so dafür, dass er eigentlich gerade so seinen großen Moment hat und diese Resistance-Geste ist. Hat dann aber auch später eingestanden, dass ihm das halt einfach zu selbstherrlich war und alles, aber dass der Song natürlich gut ist und dass jeder, der den Moonwalker erfunden hat, ist fine with Jarvis Cocker.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
Nächstes Album. Tupac featuring Dr. Dre, California Love. Diese Stimme, die man da hört, die den Refrain singt, gehört Roger Troutman, der sogar auch einen Credit bekommt. Der war früher bei der Funkband
Sepp, der hat immer durch so eine Talkbox gesungen, wie zum Beispiel auch Richie Sambora von Bon Jovi immer Gitarre spielt. Eigentlich auch nur ein Sample. Noch viel irrer ist eigentlich das Sample, auf dem der ganze Song basiert. Wir hören mal kurz ins Original rein. Das ist nämlich ein Joe Cocker-Song von 1972, Woman to Woman. Und bei dem warst du ja sogar schon im Vorprogramm, Johannes.
Ja, ach, schön, Joe Cocker, Gott hab ihn selig.
Auch Tupac an dieser Stelle.
Auch Tupac, aber auch eine fragwürdige Gestalt. Ich glaube, er hat auch viel sehr falsch gemacht zu seinen Lebzeiten. Ich habe den Song California Love stellvertretend eigentlich genommen für diese ganze West Coast und East Coast Zeit, wo man sich auch wieder entscheiden musste, was hört man denn jetzt, den West Coast Rap, den East Coast Rap, also auf der einen Seite Notorious B.I.G. Als Ikone und auf der anderen Seite eben Tupac. Und ich habe zu der Zeit sehr, sehr viel Hip-Hop gehört. Dr. Dre als Produzent war einfach mein absoluter Held, eigentlich bis heute. Also wirklich, ist wirklich krass, was da alles aus dieser Zeit kommt. Und ja, auch so ein Song, den, wenn ich ihn heute höre, der holt mich tatsächlich einmal ab, so in die frühere Zeit, wo ich mit dem Skateboard gefahren bin, so, und Kopfhörer auf, versucht dann doch über irgendwie die drei Bretter zu springen und einen Heelflip zu machen.
Ich sehe Johannes gerade so Bud Simpson-mäßig vorbeirollen.
Am Atomkraftwerk eures Heimatkraftes vorbei.
Ja, ich habe wirklich, einfach zu der Zeit wirklich viel diesen amerikanischen Hip-Hop gehört. Später kam auch der mit Warren G, gab's auch G-Funk und all so ein Zeugs. Das habe ich auch gerne gehört, weil es ein bisschen melodischer wurde. Ja. Ich habe es sehr gemocht, wenn melodische Samples dabei waren und nicht alles nur durchgängig war. Und ja, auch da, ich wollte mich eigentlich nie auf irgendeine Seite schlagen. Deshalb habe ich alles gehört. Und da musste man aber immer aufpassen, wenn man darüber sprach. Was hörst du? Das war ganz wichtig. Bist du East Coast, bist du West Coast? Und irgendwie habe ich versucht, alles zu hören. Und diese Hip-Hop-Einflüsse, gerade aus dem aus dem englischsprachigen Raum, die habe ich tatsächlich, verarbeite ich in Form von Beats immer noch in meinen Songs. Ich habe einen extremen Hip-Hop-Einfluss, was man vielleicht so nicht gleich wahrnimmt. Aber also ich fange oftmals auch einen Song an, wirklich mit dem Beat und lass mich inspirieren von diesen alten Sachen.
Fun Fact noch zu diesem Song, da gab es ja dieses irre, total aufwendige Mad Max-Video, diese Szenerie von Beyond the Thunderdome, wie hießen die auf Deutsch? Jenseits der Donnerkuppel oder so, mit Tina Turner, sind wir schon wieder in diesem Wetten, dass Gefühl im Joe Cocker aufgegriffen wurde. Das wusste ich auch nicht. Die Idee zu diesem Video hatte die Frau von Will Smith, Jada Pinkett Smith.
Wahnsinn.
Oder? Die ja diesen Teil dieses der schallenden Ohrfeige bei den Oscars dann auch. Also Stein des Anstoßes war.
Kurzer Einschub, ich wusste nicht, dass das ein Joe Cocker Sample ist. Mhm. Aber nochmal zu Joe Cocker, weil ich wirklich, das war einer meiner größten
Von Jarvis Cocker zu Joe Cocker. Ja. Beide aus Sheffield. Nicht verwandt und verschwägert. Ja, ja.
Mein Gott, du hast aber auch ein krasses Wissen.
Nein.
Beeindruckend.
Es heißt Wikipedia.
Aber ich wollte nur sagen, Joe Cocker, das war für mich die schönste Vorbandzeit, die ich jemals gemacht habe. Ja. Das war eigentlich ein perfektes Beispiel, wie es laufen sollte. Wir wurden von Anfang an sehr familiär aufgenommen, hatten unsere Freiheiten, wenn wir uns denn respektvoll benommen haben. Ich traf täglich Joe Cocker und er hat mit Komplimenten nur so um sich geschmissen. Hat gesagt, du, so wie du gesungen hast, so singe ich schon seit 40 Jahren nicht mehr. Du junger Kerl und so. Also er war wirklich sehr begeistert von meiner Stimme und ich war natürlich ehrfürchtig.
Ja.
Und dann hat er mich zu sich in die Kabine eingeladen und saß so ein alter, netter, freundlicher Opa aus Sheffield, der dann immer einen riesen Joint geraucht hat.
Wirklich?
Und danach auf die Bühne ging. Und es war einfach eine schöne Zeit. Ich sag das deshalb, weil als Vorband erlebt man auch alles. Man erlebt auch genau das Gegenteil. Mhm. Könnte ich jetzt auch einen Namen nennen, wo ich kann es ja auch sagen. Was? Also bei Simply Red war es dann genau das Gegenteil.
Okay.
Da wurde man eigentlich eher als störend empfunden und es war alles furchtbar. Aber da könnte ich über Vorbands auch eine eigene.
Seitdem bist du ausnahmslos nett zu deinen Vorbands wahrscheinlich.
Wenn ich ehrlich bin, ja, weil das hat schon wirklich viel mit uns damals gemacht. Ich bin ja mit meiner Band auch schon seit 17 Jahren mit der Besetzung unterwegs. das hat mit uns viel gemacht damals, wie du behandelt wirst. Und deshalb achte ich auch darauf, dass mein Team, meine Crew, jeden, der als Vorband zu uns kommt, dass die wirklich an die Hand genommen werden, dass die, weil diese, du bist so arschnervös, wenn du da hinkommst, du weißt nicht, wie du dich verhalten sollst. Und dass man einfach alles sofort klärt und sagt, wenn was ist, wir sind auch für euch da. Also wir sind auch eure Crew. Und das ist ein großes Anliegen. Ich finde es auch wichtig, dass man Vorbands auch bezahlt. Das war zu meiner Zeit noch nicht so, da musst du dich einkaufen. Da musst du einen sogenannten Buy-on zahlen und mit viel Geld dich bei auch Acts einkaufen. Und bei mir, ich versuche das andersrum zu machen, weil ich weiß, was das für ein Aufwand ist, wenn eine junge Band mit vier Leuten irgendwie in ihrem eigenen Camper da ankommt und keine Crew hat, kein gar nichts, selber den Bus fährt, in Pensionen pennt oder bei Oma oder Opa. Und die kriegen nichts dafür, sondern zahlen nur drauf. Wie sollen die das machen? Und deshalb ist es für mich immer wichtig, und das ist ein Appell an viele andere, die Vorbands mitnehmen, guckt, dass ihr die zumindest die Kosten deckt für die Bands.
Weil dein sonst Glück ist natürlich auch, dass es jetzt so lange so gut lief, dass du dir das auch erlauben kannst und deshalb willst und
genau,
musst
haben wir,
für dich selbst.
Haben wir aber auch gemacht, als wir auch Clubs gespielt haben und trotzdem Vorbands hatten oder Einzelkünstler, die aufgetreten sind. Also irgendwie, irgendwas muss man immer geben. Also sei es Kosten und Logis oder du fährst im Nightliner mit. Irgendwie sowas. Also ich finde das so wichtig, aber ist ein anderes Thema.
Mittlerweile bist du hier auch die deutlich größere Nummer als Mick Hucknall oder Cynthia Raitt. Du könntest dir den jetzt mal als Angebot machen, bei dir im Vorprogramm zu sein, denen dann mal zu zeigen, wie es geht, sie mit deiner Liebe überfordern.
Es gibt noch eine lustige Story. Ich weiß, wir ufern hier aus, aber
darum geht's hier.
Ich habe Mick Hucknall hat den Bambi vor drei Jahren gekriegt, 4 Jahren, und er hat natürlich keine Freunde in Deutschland, und dann kamen die Bambi-Leute auf mich, weil du hast doch mal bei dem Support gespielt. Möchtest du nicht diesen Bambi fürs Leben Zwerg übergeben.
Oh, wow.
Habe ich gesagt, den Spaß gebe ich mir natürlich. Und habe das natürlich gemacht. Traf ihn dann hinter der Bühne. Er erinnerte sich sogar noch an mich. Weil man muss fairerweise sagen, beim letzten Auftritt von 10 kam er dann doch mal zu mir und hat gesagt, hast du gut gemacht. Dankeschön. Tschüss. Und ich überreichte dann diesen Bambi und verabschiedete mich in unser Hotel zur Aftershow-Party. In unserem Hotel, so ein Luxusding, wo die Künstler untergebracht waren, stand ein Klavier und wir haben natürlich da Party gemacht ohne Ende im Salon und haben Klavier gespielt mit allen anderen Künstlern, die da waren, und gesungen und so weiter. Und irgendwann klingelte ständig das Telefon an der Rezeption, weil sich ein Gast beschwerte. So. 4-mal angerufen. Es wird zu laut und dergleichen. Und irgendwann hat dann der Rezeptionist das Kabel vom Telefon einfach rausgezogen, weil er mitfeiern wollte. Der fand das einfach so schön, dass wir da mit ihm Party machen. Und am nächsten Morgen stieg ich in meinen Shuttle zum Flughafen. Ich dachte, das war in Baden-Baden, und dann sind wir egal. Und dann sagt der Shuttlefahrer, oh Gott, ey, gut, dass ich euch jetzt hier habe. Ihr seid echt angenehme Gäste. Ich hatte gerade Mick Hucknall, der hat mich so zu Sorgen gemacht. Der hat mich so angeschrien. Er sagt, er konnte nicht schlafen, weil irgendein Wichser unten die ganze Zeit Klavier gespielt hat. Das war natürlich ich, der eben doch den Bambi für sein Lebenswerk überreicht hat. Und sitzt Klavier und spielt die ganze Zeit das Sweet Home Alabama und dergleichen in der Endlosschleife. Und ich stelle mir so vor, wie geil das Bild gewesen wäre, wenn Mick Hucknall in Unterhose aus seinem Zimmer runterkommt, in diesen Salon rein und mich zusammenscheißt und sieht, dass sein Bambi-Überreicher die ganze Zeit ihn nicht schlafen lässt. Naja, er hat es dann an seinem Shuttlefahrer ausgelassen.
Wer bisher dachte, Johannes Oerding ist ein ausnahmslos netter Kerl, der keine schlechten Worte über irgendwen verliert. So.
Ja, okay. Was habe ich gesagt? Wichser?
Ja, über dich.
Ach so.
Eher über dich.
Ja,
ach so. Eher über dich. Raus.
Ja.
Eher über dich. Die Schamesröte soll es ihm ins Gesicht treiben. Simply Red.
Oh, gut. Schön.
Er ist sich auch für Dad-Jokes nicht so schade, ne?
Ja.
Dreifacher Dad, ey. Jetzt mein Metier. Nächster Song.
Sie kommt auf dich zu.
Na, Kleiner, hast du Bock auf Schweine?
Ja, klar. Nein, ich mein's. Ja, ja.
Vom US-Rap in den Deutschrap. Fettes Boot war das mit Jein. Wahrscheinlich ja ihrem bekanntesten Hit, würde ich sagen. Vielleicht
neben
sogar
Neudisch bei Nature.
Über Neudisch bei Nature, genau. Erste Single aus ihrem zweiten Album. Außen Top-Hits, innen Geschmack, unter Umständen das beste Wortspiel bei Fettes Boot. In dem Zusammenhang wollen wir die B-Seite des Songs nicht vergessen. Das Präteritum schlägt zurück. Also Deutschrap, wir sind in der Form nicht mehr.
Ich weiß, man sollte Witze eigentlich nicht erklären müssen, aber Leute, die in den 90ern nicht so Fernsehen geguckt haben, wissen vielleicht nicht, worauf sich dieses Wortspiel bezieht mit den Top-Hits.
Auf diese Frischhaltefolie, oder?
Genau, Außen-Top-Hits, Innengeschmack. Das können wir jetzt singen, das ist lange her.
Da musst du aber auch sagen, worauf bezieht sich das Präterium schlägt zurück?
Na, Star Wars.
Richtig.
Ja, genau.
Weil es gibt ja junge Leute, die haben Star Wars nicht
genau,
gesehen.
Genau, genau. Die kennen nur die neuen Rey Skywalker und ja. So. Die wissen gar nicht, dass es eigentlich, so wie wir damals nur Green Day kannten und dann immer nur in Musikzeitschriften wie dem Musikexpress. Es gibt auch viele andere gute deutsche Musikzeitschriften, wobei gar nicht mehr so viele. Dann immer irgendwo stand, dass das eigentlich nur die Sex Pistols irgendwie aufgreifen. Dann, oh wow, was sind die Sex Pistols? Und dann, naja, wir schweifen ab. Fettes Brot, jein. Auch hier ein ganz interessantes Sample von einem britischen Posaunisten, Chris Barber, Earth Abides. Wir hören kurz rein. Johannes, dein Bezug zu jein.
Also erstmal fettes Brot, wieder stellvertretend für eine Phase, in der ich Musik gehört habe. Und zwar dann kam der deutsche Hip-Hop, auf den ich mich eingelassen habe, weil ich da viel mehr dann auch mich mit deutschen Texten auseinandersetze. Fettes Brot, eher so als ich sag mal, die Party-Rapper-Fraktion bekannt. Ich habe zu der Zeit aber ganz viel absolute Beginner, Main Concept, Tony L, die Firma, alles, was da so lief, gehört. Ich habe mir deshalb diesen Song ausgesucht, weil mein erster Kuss dort passiert ist. Also
soll ich es wirklich machen oder lasse ich es?
Ja, ein Zeltlager außerhalb von meinem Dorf. Wir durften dann irgendwie mit den Zelten raus und haben dort im Wald irgendwo gezeltet und da ist es passiert.
Mit Fabian.
Fabian war nicht dabei, aber haben wir mal gezeltet zusammen? Bestimmt irgendwo.
Lass mich kurz überlegen.
Aber du warst es nicht.
Nein.
Aber du warst es nicht. Der Song ist mir, diese ganze Szenerie ist mir einfach so im Gedächtnis geblieben. Hab natürlich auch diesen Song dann gelernt. Ich könnte ihn heute noch auswendig spielen mit Gitarre am Lagerfeuer, wo auch immer. Und jetzt kommt's, das habe ich dann auch irgendwann gemacht. Wir waren auf einer Veranstaltung, auf einem Open Air oder einem Festival, wo ich ein Act war, aber eben auch fettes Brot. Und wir trafen uns dann zufällig einer selbstorganisierten Aftershow-Party in einem Hotel in Nürnberg, glaube ich, auf dem Parkplatz. Und ich hatte die Gitarre und spielte Songs und unterhielt den Abend so. Und das war auch gewollt. Es war nicht so, dass ich mich angebiedert habe. Also es war irgendwie ein schöner Moment. Wir hatten 2-3 Kästen Bier, da ein paar Künstler und unsere Crews. Und irgendwann wünschte sich tatsächlich jemand Jein von Fettes Brot. Und war natürlich mein Moment. Mhm. Weil ich war Fan von den drei Jungs war. Bin auch heute, wir sehen uns oft im Stadion in St. Pauli, ich sehe sie jetzt am Wochenende wieder. Aber da ich war, das Starstruck, muss man
das
jetzt sagen.
So wie Dave Grohl, der dann sein Vorspiel damals hatte bei Scream, dieser Hardcore-Band, und alle Songs konnte und die war so getrommelt. Und die Band selbst sagte, what the fuck, mit wem hab's denn hier zu tun? Der ist ja wirklich Fan.
Genau so ist es. Und ich hätte auch jeden Song rappen können von Fettes Brot zu der Zeit. In dem Fall habe ich Jein aufgelegt und die Jungs waren schwer beeindruckt, dass ich wirklich von vorne bis hinten auch dieses Spielerische, immer dieses Hin und Her, weil also
alle zwei Parts
machen. Und das war natürlich mein absolutes Highlight für meine Heroes, dann diesen Song auf dem Parkplatz in Nürnberg von irgendeinem Ibis-Hotel spielen zu können. Damals lief es noch nicht so gut. Und das haben die Jungs auch nicht vergessen. Also ich manchmal treffe ich König Boris und wir sprechen darüber, weil die fühlten sich dann im Moment, ist natürlich immer unangenehm, wenn jemand deinen Song spielt, aber die fühlten sich eher auch gebauchpinselt und das
Sing meinen Song.
Ja, genau.
Ich hoffe
Parkplatz Edition.
Genau. Ich habe mittlerweile mal revanchiert und mal einen Song von dir für dich gesungen.
Ich bilde mir ein, dass Emanuela für mich geschrieben hat.
Johannes, zieh dir bitte etwas an.
Ja, genau.
Deine Earth-Song-Performance.
Nein, leider haben die Jungs ja, wie ich, was heißt, eigentlich nicht zu frühzeitig. Ich glaube, es war der richtige Moment aufzuhören. Boris macht ja Solo weiter. Ja. Vielleicht gibt es irgendwann noch ein Revival. Aber in Hamburg einfach grandios. Ich habe es immer gerne gehört, weil die eben auch, haben sich immer Mühe gegeben. Mit den Texten, mit den Wortspielen. Es ist echt Wahnsinn.
Das war auch das Ding auf den Partys, das und Nordisch by Nature, wo alle da standen und mitsingen konnten. Ich will nicht rappen sagen, aber auch Leute, die eigentlich von sich behaupten, wenn du fragst, was für eine Musik hörst, und du so, oh, so Radio und Bravo-Hits und dann hörst du auf. Solche Leute gab es ja auch, nichts dagegen. Und dann gab es Leute wie dich und mich und viele andere, die sich vielleicht ein bisschen anders mit beschäftigt haben. Aber das war etwas, worauf sich alle einigen konnten.
Ja, absolut.
Also total wichtiger Crossover-Hit für, also eigentlich Up There mit Dida oder so, also einfach ein Song, der Deutschrap, wie du sagst, auf die Bravo jetzt gebracht hat. Wir kommen zum nächsten Song, springen zurück ins UK. Wir sind angekommen im Jahr 1996 in unserem Countdown der 10 Songs, die mein Leben geprägt haben, mit Johannes Oerding. Virtual Insanity, der größte Hit von Jamiroquai. Wusstet ihr, woraus dieser Bandname besteht? Ich wusste das nämlich bis vor kurz eben nicht.
Wusste ich mal.
Wusstest du mal?
Hilf
also
mir.
Ein sogenanntes Kofferwort, ein Portmanteau, ein Zusammenschluss aus Jam, weil die als Band jammt man, wie vor allem Johannes weiß, und dem Stamm der Irokesen. Die heißen nämlich die heißen auf Englisch Iroquois.
Deswegen hat er immer diese Fehler.
Deswegen kommt auch diese ganze Schmuck, ja, genau.
Wusste ich doch nicht.
Ja.
Wusste ich doch nicht.
Jamiroquai war eine Band, die riesengroß war in den 90ern und dann irgendwie so völlig von der Bildfläche verschwunden. Es gab mal 2017 war es, glaube ich, so ein Comeback-Album, das war dann aber auch schon unter Ferne liefen und dann hat man den Typen erst wieder gesehen bei diesem Kapitolsturm 2021 ganz vorne dran.
Stimmt, das war
ja. Man kann sagen, er hatte so eine Phase, wo er etwas geprägt hat, quasi der DJ Bobo des Acid Jazz oder Fusion oder Funk. Also quasi was DJ Bobo für den Euro-Dance war, ist Jamiroquai so in dieser Szene gewesen.
Genau. Ja. Johannes, warum genau dieser Song und was hat dich an Jamiroquai begeistert? Kurzen Funfact noch davor, wir erinnern uns an diesen Song ja vor allem an dieses groundbreaking Video mit diesem Raum, der sich ständig bewegt hat. Mhm. Da habe ich gelesen, dass ich dachte immer, dass das alles CGI ist. Also dass das sowas wie ist, weil 3 Jahre nach Jurassic Park, da dachte ich, also habe ich überhaupt nie in Frage gestellt, dass man das mit, also wenn man eine T-Rex wieder auferstehen lassen kann, dann kann man doch irgendwo ein Sofa irgendwo hin und her schieben lassen oder so. Das war aber alles, da war überhaupt kein Computer dran beteiligt. Also dieses irre Video in diesem grauen Raum, diese ganzen Möbelstücke waren alle auf Rädern und so ein One-Take, das heißt, er hatte eine auschoreografierte Tanzroutine, die vor allem darin bestanden hat, diesen Möbelstücken auszuweichen, dass die nicht in ihn reinkrachen. Also dann finde ich, ist es noch viel, viel verrückter, dass das alles echt war sozusagen.
Es gibt ja auch diverse Memes seit Jahren, die ich immer mal wieder im Internet sehe, wo die rhetorische Frage gestellt wird, warum denn sehr, sehr viele, vor allen Dingen Hip-Hop-Videos in den 90ern und Nullern, aussahen, als wäre sie innerhalb einer Käsereibe gedreht worden.
Mhm.
Dieses glitzernde Alu-optische Drumherum, das ist für mich auch Jamiroquai. Und witzig, dass wir jetzt, dass du korrekterweise gesagt hast, dass es natürlich eine Band ist, ist bei der aber ähnlich wie bei Bon Jovi war, dass man immer zuerst an den Frontmann denkt.
Oder Simply Red, eine Band, die wir sehr schätzen.
Teilweise namensgebend. JK,
genau.
Nicht zu verwechseln mit J. Khan.
Nein. Es gibt ja manche Bands, bei denen es ja richtig
absurd ist. Und Shirkan.
Shirkan, genau.
Und Oliver Kahn.
Wer Kahn, der Kahn. Es gibt ja auch so Bands wie Marilyn Manson. Das ist ja völlig absurd. Wenn der Bandname synonym mit dem Namen vor und nach, also würde deine ganze Band Johannes Oerding heißen.
Oder das Bündnis Sarah Wagenknecht.
Genau. Auch absurd. Oder Nena, ja auch so.
Ja.
Genau.
Aber warum der Song?
Warum der Song? Was hat's mit der Band auf sich?
Also. Das war so, glaube ich, der erste, wo ich mich mit diesem Extravaganten total gut anfreunden konnte.
Ach, das war deine Langhaarphase dann?
Ja, da wurde ich ein bisschen verrückter. Ich habe alles an ihm gemocht. Dieser Tanzstil, er hat ja einen eigenen Tanzstil für sich entworfen, sehr freestylig, sehr individuell. Aber unsere Stimmen waren sehr ähnlich. Ich konnte diese Musik extrem gut mitsingen und nachsingen, weil er ist genau wie ich eher ein hoher Tenor. Mhm. Und wir haben auch eine ähnliche Stimmfarbe gehabt. Deshalb werde ich so, Future, mir leid, virtual insanity. Wir waren in einer Range. Deshalb habe ich jeden Song gelernt. Sogar die Bass-Soli habe ich mir rausgehört und alles wollte ich nachspielen und aufsaugen. Hab ihn auch mal live gesehen in einem kleinen Laden, als ich das erste Mal, glaube ich, oder zweite Mal in Hamburg war. Und das fand ich so faszinierend, dass er auf der Bühne stand, irgendwie vor 400, 500 Leuten. Das war eine Clubzeit, eine Clubphase so. Und er auf der Bühne sich einen riesen Joint anmachte und den durchs Publikum gab. Und das fand ich so verbindend. Das ist ein geiler Typ.
Bei Cypress Hill hast du den Joint nie abbekommen.
Ja, das war ich noch zu jung.
Der hat es nie von der Bühne runtergeschafft.
Ich fand einfach diese Musik geil. Das war so die Phase, wo ich es sehr gemocht habe, auch mal ein bisschen ausgecheckter eben eine Band spielen zu lassen. Das war einfach musikalisch auf so krass hohem Niveau. Gerade diese Funk-Geschichten, extrem gutes Timing und Jazz, sehr viel Jazz-Akkorde und einfach ein wahnsinniges Ding, immer verbunden mit geiler Kunst drumherum, also sprich die Videos, Deeper Underground auch.
Oh ja, Godzilla.
Godzilla Soundtrack. Jedes Video war einfach, war auf den Punkt, fand ich zu der Zeit. Ich hätte am liebsten eigentlich meinen Lieblingssong Little L genommen, der ist aber erst 2001, soweit ich weiß, rausgekommen auf der Funk-Odyssee. Deshalb habe ich mich für Virtual Insanity entschieden, weil...
Gut, dass du diesen Podcast hier ernst nimmst und sein Jahrzehnt.
Ja, und weil jeder ja natürlich Virtual Insanity kennt, weil es auch eben zu unserer Zeit, wo wir noch in den Beatschuppen gegangen sind und auf die Tanzfläche.
Vom Groove-Keller in den Beatschuppen.
So, und das war dann richtig...
In die Soul-Laune.
In die Soul. Es war einfach ein bounciger Song und der hat immer ein gutes Gefühl vermittelt. Deshalb Jamiroquai.
Weiter geht's mit folgendem Song.
Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnen, kann mich nicht ablenken, nass bis auf die Haut, so stand sie da.
Von hinten wie von vorne, N-A-F-T-E-S.
Mein Name?
Ja.
Johannes ist Senahoy Nabiaf.
Warum weißt du das so schnell?
Hä?
Warum weißt du das so schnell?
Ich kann erstaunlich gut rückwärts sprechen.
Und vorwärts auch. Ist vorwärts.
Ich kann besser rückwärts sprechen als vorwärts.
Ist von dir auch diese Paul is Dead Botschaft gewesen?
Kein Kommentar. Wir sprechen über den Song ANNA von Freundeskreis 1997, obwohl, der hätte nämlich jetzt besser nach Fettes Brot gepasst. Und den Song gab's, wir wollten nur nicht die Chronologie unterbrechen, den Song gab's tatsächlich aber auch schon 1996 von der Vorgängerband von Freundeskreis und Max Herre, die hieß Maximilian und sein Freundeskreis. Wurde das schon veröffentlicht, ist aber völlig untergegangen und erst dann im Zuge des bahnbrechenden Debütalbums dieser Hip-Hop-Crew aus dem Schoß der Kolchose groß geworden im Quadratur des Kreises, ANNA. Der Fun-Fact, der mir dazu einfällt, ist auch, wie verwurzelt diese Szene damals war. Also so die Stuttgart ja erstmal durch Fanta 4, also auf die Hip-Hop-Map gebracht wurden, dann aber auch schnell irgendwie gemieden, weil zu Pop, zu Sellout und so. Mit der großen Ausnahme von Michi Beck, der immer noch so in den Clubs und in der Szene unterwegs war, und der hat die erst miteinander bekannt gemacht. Der hat Max Herre mit DJ Friction zusammengebracht. Also Michi Beck ist sozusagen der Geburtshelfer vom Freundeskreis. Und somit zu Johannes. Was hat's mit ANNA und dir auf sich?
Also ich bin erstmal ein Riesenfan von Freundeskreis gewesen und allen voran von Max Herre und von der Art des Raps und es waren nämlich für mich die einzigen, oder nicht die einzigen, aber die auffälligsten, die sich doch noch mal ein bisschen mehr Gedanken gemacht haben, neben Flow und dergleichen und Attitude, nämlich eben auch inhaltlich, extrem eloquent, eben auch geschrieben und getextet, waren schon immer auch so ein bisschen, glaube ich, die eher Boheme-Szene der Rapper, würde ich sagen, und das hat mich fasziniert und auch sehr melodisch und ich mochte es immer, wenn Hip-Hop auch melodisch wurde und wenn man sich auch um den Sound im Hintergrund Gedanken gemacht hat. Dieser Song, allerdings wieder eher so ein persönlicher Grund, es war immer so ein bisschen mein Liebeskummer, mein Herzschmerz-Song. Kann ich auch bis heute noch...
Gab's eine Anna?
Es gab keine Anna, aber der Zeit war dann jede Frau eine ANNA. Ja. Das ist einfach so, pitschplatz nass, floh ich unter das Vordach und diese Szenerie, die hatte ich auch und deshalb war das mein Song.
Sogar mit dem Regensound, der noch dabei war. Dann.
Ah, ja, absolut. Und umso glücklicher war ich, dass ich dann auch im Laufe meiner Karriere eben auch Max kennenlernen durfte, als Fan auch wieder. Das sind dann immer meine kleinen Momente, wo ich wirklich am Anfang da stehe und denke, ich lerne jetzt hier Max Herre kennen, das ist ja Wahnsinn. Wir waren erst kürzlich gemeinsam in Südafrika, er mit seiner Frau Joy Denalani und ich.
Großartiges gemeinsames Album momentan, alles Liebe.
Da jetzt auch.
Ich halte Johannes gerade den... Werden wir ja aufnehmen, aktuellen Musikexpress.
Dafür will ich keine Eigenwerbung machen, aber genau.
Aber die beiden, wir haben da viele Wochen verbracht in Südafrika und das ist wirklich ein absolutes Traumpaar. Also nicht nur privat, persönlich, menschlich, sondern eben also auch, wenn sie Musik machen gemeinsam. Mhm. Das hat mich immer schon fasziniert und es sind einfach Herzensmenschen. Dass ich irgendwann mal als Fan auch mit den beiden zusammen irgendwie Musik machen darf, das ist wirklich Wahnsinn. Und das freut mich. Und dieser Song erinnert mich einfach so für das gesamte Werk. Ich hätte jetzt auch Esperanto, den konnte ich sogar auch mal auswendig. Also wirklich, ich konnte mal Esperanto. Zumindest ein Song lang.
Als junger Mensch lernt man Fremdsprachen schneller.
Ja, ne? Das ist so, hast du recht. Ich versuche jetzt irgendwie seit 4 Jahren schon Spanisch zu lernen. Also ich komme einfach nicht weiter. Mein Hirn verpackt es nicht. Nein, aber großartiger Song, hat für mich ein ganz tolles Gefühl ausgelöst. Ich fand sogar immer die original produzierte Version viel besser als die Unplugged-Version. Da schreiten sich ja die Geister. Ich finde, ich bin da bin ich oldschool.
Gibt's überhaupt noch nach deiner langen Liste an Features, die du schon hattest, worüber du nachhörbarerweise sehr glücklich und dankbar bist, gibt's überhaupt noch welche, die du so richtig auf deiner Bucketlist hast, wo du denkst, mit dem oder der, das wäre noch was?
Also, wenn ich ein bisschen träumen darf, was eher unwahrscheinlich ist, auch aus sprachlichen Gründen, aber ich hätte total Bock, mal mit Pink eine Gitarrennummer aufzunehmen, wo ich dann natürlich auch meinetwegen auch Englisch singen würde, einfach weil ich diese Frau so verehre und als Künstlerin. Das kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt gesanglich in Deutschland, gesanglich würde ich tatsächlich gerne nochmal mit Sarah Connor singen. Einfach weil wir kennen uns sehr gut, haben sonst aber musikalisch nie Berührungspunkte gehabt, war nur bei The Voice gemeinsam da auf diesem Stuhl. Und ich weiß einfach, wie sie singt. Also ich habe ihr privat so viel gesungen und es gibt wirklich, muss man mögen oder eben nicht, aber es gibt für mich keine krassere Sängerin als sie und mit einem Gefühl und einem Timing. Und ich hätte einfach Bock, mit ihr gemeinsam mal so eine richtige pathetische Soul-Ballade zu singen, wo wir wirklich gegenseitig sowas von angeben. also wirklich einmal so wirklich höher, schneller, weiter, Hansa-Theater, um wirklich ausgecheckt, so wirklich wie hieß nochmal dieses Duett von Lionel Richie und Diana Ross? So ein Ding. Also wirklich Endless Love-mäßig.
Mhm. Weiß sie schon davon?
Ich glaube, ich habe ihr betrunken einmal schon so ein Kotelett ans Ohr geredet. Ich weiß nicht mehr, wie sie die Idee fand. Aber
war ganz schlecht zeitlich gerade.
Also irgendwie geht sie auch nicht mehr ran, seit ich... Nein, aber ich werde sie angehen. Das wird auch passieren, denke ich.
Optimist. Wie eh und je.
Sehr gespannt bin ich, was du über den nächsten Song zu sagen hast. Den mag ich nämlich überhaupt nicht, muss ich zugeben. Wir hören kurz rein. Fly Away von Lenny Kravitz. Oh. Let's go and see the stars, the Milky Way or even Mars. I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragon.
Du bist doch selbst kein besserer Songtexter, was soll denn das?
Nein, aber das ist wirklich ein Song, den ich über... Also ich kann doch mit Lenny Kravitz sehr wenig anfangen, deswegen bin ich umso gespannter. Also das ist ein Song, den ja sehr viele Leute sehr, sehr gut fanden. Das ist einer seiner größten Hits.
Ja.
Ich bin bei vielen dabei, Are You Gonna Go My Way, meinetwegen noch das Riff oder so, It Ain't Over Till It's Over, ist ein super Song. Hier bin ich raus. Bring du mich wieder rein.
Ich musste mich auch entscheiden zwischen genau diesen drei Besagten, weil das waren gleichermaßen riesige Hits zu der Zeit, aber eben auch in meinem Kosmos. Auch wieder so ein Gitarrenbezug. Ich habe wirklich die Riffs von Are You Gonna Go My Way etc. geübt, gelernt und stand dann da und dachte, wäre Lenny Kravitz irgendwie. Auf Wish bestellt natürlich. Yeah. Wie wir Boomer sagen, habe ich letztens feststellen müssen, weil ich wurde korrigiert von meiner Nichte, dass man das nicht mehr macht mit diesem Wish.
Nee,
und man sagt auch nicht mehr, das ist aber cringe. Also beziehungsweise ich frug sie, darf man cringe eigentlich noch sagen? Und dann sagte sie, cringe ist, wenn Leute fragen, ob man noch cringe sagt. du kannst einfach auch nicht richtig machen.
Auf Temu bestellt, könnte man
auf
sagen.
Temu
das ist
bestellt.
Neuer.
Oder bei Adlermoden oder was. Fly Away, also was ich an Lenny Kravitz mochte, war, er war nie der große Texter, meiner Meinung nach. Also die ganze Marmaset-Platte, die ich sehr, sehr liebe, war ja auch eher, das ist immer so ein Gefühl, was ich geliebt habe daran. Und mit Fly Away verbinde ich einfach, diesen Song selbst gespielt zu haben, in diversen Coverbands, wo ich mir meine ersten Brötchen in Hamburg mit Anfang 20 verdient habe, weil das auch ein... Musste man nicht erklären. Hat man gespielt und Leute haben mitgesungen. So. Und er hat mich kürzlich noch dann wieder eingeholt, als ich beim Duell um die Welt mit Joko und Klaas in 1000 Meter Höhe an einem Heißluftballon hing.
Oh Gott.
dort mit einer Strickleiter hochklettern musste. Und als ich diese Aufgabe geschafft habe, sollte ich diesen Song eben singen, 1000 Meter über Arizona. Und dann hing ich da wirklich mit Tränen in den Augen, Angst, Schweiß und sang, I want to get it. Und deshalb gab es dann wieder auch so eine Klammer, die geschlossen wurde.
Mehr als fair enough.
Ja, und deshalb habe ich diesen Song stellvertretend reingenommen, weil ich eben auch, und man merkt es jetzt nach diesen 10 Songs, ich habe ja wirklich scheinbar jedes Genre auch irgendwo mal berührt und gehört.
Ja.
Und das war dann eben auch mein Lenny Kravitz-Part.
Ich muss bei Lenny Kravitz, ja, auch an diese Songs denken, aber es ging vor ein paar Wochen so ein Video rum, der hat irgendwo einen Preis bekommen oder war es denn die Geburtstagsrede für ihn oder so von seiner Tochter Zoe Kravitz, wo sie eine ganz tolle Laudatio auf ihren Papa hielt, ja. Wo sie ihn nämlich so ein, natürlich sehr liebevoll gemeint, durch den Kakao zog und sinngemäß, du nickst schon, du vielleicht kennst du es besser, aber sinngemäß sowas sagte wie, naja, er hat eine Zeit lang seine eigenen Netzhemden und seinen Körper mehr geliebt als irgendwie uns und alles andere.
Ja, ja, genau so war es. Und das ist ja auch unverschämt, wie er noch so auftritt, ne? Also wie er das ist ja wirklich ein Gesamtpaket von einem Prototypen als Rockstar, wie man ihn sich so vorstellt. Also klischeehaft. Ich glaube, ist ein guter Typ. Also alles, was man so in Interviews sieht, und hört, und ich mochte den immer.
Ich halte schon meine Klappe, ich bin wieder versöhnt.
Du, also wie gesagt, auch bei diesen Songs keine große, nicht immer so eine Wertung drin, also davon sind natürlich auch viele Songs einfach auch nervtötend irgendwann gewesen,
klar,
und die konnte man nicht mehr hören, ne? Also keine Ahnung, wenn man jetzt Never Forget nimmt, natürlich habe ich da Erinnerungen an unsere Schulzeit, wie wir da betrunken stehen und alle im Kreis diesen Song nochmal grölen. Aber kannst du ja trotzdem nicht mehr hören.
Du kannst dir ja auch oft nicht aussuchen, welche Songs dein Leben so geprägt haben. So,
Polonaise, Blankenese.
So, genau, also, du kannst es ja nicht aussuchen. Barbie Girl. So, also es hat ja trotzdem alle unsere Existenz.
Na, oder all die anderen, die du hier mit eingesendet hast, die wir jetzt aus Gründen nicht noch besprechen. Chili Peppers, Under the Bridge, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine war es, glaube ich, in der Liste.
Yeah, You Could Be Mine.
You could be mine. Oh, Terminator 2.
Terminator 2, Use Your Illusion 2, hat sich mehr verkauft als die 1.
Deswegen.
Das war allerdings mein Key-Song, muss ich nochmal dazu sagen. Das war der Song, wo ich in meinem Kopf, in meinem Kinderzimmer entschieden habe, ich werde irgendwann auf großen Bühnen stehen.
You Could Be Mine. Komm, wir müssen jetzt nochmal richtig über You Could Be Mine reden.
Alle kennen Stefan sich zufälligerweise aus.
Okay. Feuer ab, das Ding. Also, ihr müsst euch vorstellen, zu diesem Song habe ich eine weiße Radlerhose angehabt, irgendwie ein schwarzes, zerfetztes Shirt. Ich hatte ein rotes Piratentuch auf, aber keine langen Haare. Hab mir aus einem Stück Holz einen Mikrofonständer gebaut und bin von links nach rechts durch mein Kinderzimmer gespurtet auf diesen 16 Quadratmetern zu diesem Song. Und da war mir klar, ich möchte, und wie Axl Rose später vor großem Publikum in großen Stadien und Arenen spielen und einfach die Menge so mitreißen. Und der Film hatte gar nicht so viel mit zu tun. Also Terminator habe ich natürlich auch gesehen, aber es war eher diese unbändige Kraft, auf der Bühne zu stehen und die Leute böse von mir zu manipulieren oder mitzureißen.
Ja.
Mit Gesten, mit Sounds und wie auch immer. Und das war für mich You Could Be Mine, das war mein Ding.
Your life, your career could be mine, sozusagen.
Absolut.
Das fand ich auch immer, es ist auch nach wie vor so, dass das, ich glaube, das große Verdienst an Guns N' Roses ist, dass es dir dieses Gefühl gibt, es gibt gerade nichts Wichtiges auf der ganzen Welt. Also eine Intensität und so, also beim Songwriting kann man bestimmt hier und da Abstriche machen, alles so, aber das ist einfach diese Delivery, dieser reine Vortrag und alles so, das ist, ich möchte an keinem anderen Ort der Welt sein, als das jetzt hier zu erleben. Das ist nach wie vor, ich kann mir da keinen Reim drauf machen, wie wir das geschafft haben.
Absolut. Schlecht gealtert, muss man sagen, aber.
Leider ja. Vergangene Woche war ich bei Duff McKagan. Der hat hier wir sind ja hier in Berlin, im Heimathafen Neukölln gespielt. Da waren keine 200 Menschen. So mit Sonnenbrille und so, ist ja auch ein Riesentyp und so, kommt dann auf die Bühne, nur so im Publikum. Durfte ich mich auch mal wieder irgendwie jung fühlen. Also alles so 70er, die alle aussehen wie Iggy Pop, also auch ganz dünne Menschen so. Und dann kommt dieser auch sehr dünne Mensch, Duff McKagan. Und ich frage mich so, was mich dann wirklich, also A, fand ich es musikalisch erstaunlich nicht gut. Ich wollte nur einfach mal in eine, ich hatte die Möglichkeit, mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren und jemanden von Guns N' Roses fast, also so von unten in die Nasenlöcher gucken zu können. Wer würde das nicht machen?
Absolut.
Und dass dieser Typ, der einfach jederzeit sagen kann, hey, wir spielen morgen Wembley Stadium, es ist ausverkauft. Und dass der trotzdem sein eigenes Solomaterial, was keine Sau kennt, in so einem Club spielt. So, und das aber sich vollkommen reinwirft und sich genauso auf die Bühne irgendwie. Gibt es natürlich auch sehr so ein, finde ich, sehr ein US-amerikanisches Verständnis von, da ist jemand gekommen, du lieferst da irgendwie ab. Dass der sowas überhaupt macht. Also dass du da nicht irgendwie denkst, ja, was hat der denn da nötig oder so, sondern also man ist ja auch da schnell dran, dann so jemanden irgendwie zu bemitleiden oder so, das in Frage zu stellen, was der da macht, aber einfach zu checken, der ist halt trotz allem einfach Musiker. That's what he does. Der geht auf eine Bühne und will seine Musik irgendwie spielen und so. Und es ist egal, ob das 70.000 oder in dem Fall wirklich weniger als 200 Menschen waren. So, das hat mir schon sehr beeindruckt.
Und ich finde, daran siehst du halt immer, wer ist wirklich ein Musiker.
Genau.
Vom Ansatz her, also
genau.
Oder wer ist da reingeraten und wer macht es nur, um irgendwie bekannt oder umsonst in den Club reinzukommen oder auf der Gästeliste zu stehen oder wer liebt es einfach so. Und da kann ich auch manchmal nicht aus meiner Haut, wenn ich dann doch irgendwo auf einer Party bin oder irgendwo im Urlaub und es hängt eine Gitarre da und dann will man mal spielen. Das ist halt, daran siehst du einfach, dass das dann so zu DNA gehört.
Genau.
Finde ich geil.
Ja.
Somit waren wir jetzt bei 11 Songs.
Mhm.
Plus alle die man so nebenbei mal gestriffen hat. Ich wollte was gestreichelt sagen.
Gestreichelt.
Songs streicheln.
Songs streicheln. Mhm. Tiere streicheln. Menschen. Heavy Petting Zoo. Neuwegs.
Stimmt. Wieder Neuwegs.
Wir
kommen nicht aus den 90er Jahren. Die sind jetzt endgültig weg, glaube ich.
Wir haben über deutsche Sprache, deutsche Texte schon ein bisschen gesprochen. Du hast erklärt, warum und inwiefern für dich klar war, dass du auf Deutsch singen möchtest. Sarah Connor übrigens, die du eben nanntest, hat dann ja auch immer einen Switch gemacht. Ne? Ich hatte eben verwiesen auf unsere Folge mit Jan Müller, wo es um Bands aus den 90ern ging, die die deutsche Sprache in den Pop gebracht haben. Mhm. Da sprachen wir viel über Hamburger Schule, über Tokotronic, Die Sterne, Blumfeld, auch über Selig, Echt, die auch in deiner Liste waren übrigens. Und in dieser Folge sprachen wir auch über diese legendäre Hamburger Schule-Doku, die vor ein paar Wochen oder Monaten rumging, wo der vielleicht sehr verkürzte Satz von Christiane Rösinger fiel, dass doch viele Bands aus den 90ern, deutschsprachige Bands, Hamburger Schule-Bands, daran schuld wären, das Wort hatte sie benutzt, das fand Jan Müller dann nicht so gut, dass der Deutschpop in den Nullerjahren und Zehnerjahren, und damit meinte sie, glaube ich, Sänger wie dich, Tim Bensko, Andreas Burani, Max Giesinger, wen auch immer, und vorher aber auch schon Wir sind Helden, also aus einer anderen Ecke, aber das Deutsche irgendwie salonfähiger gemacht haben, dass diese Bands daran schuld gewesen wären oder, so hatten wir uns mit Jan geeinigt, das aber immerhin irgendwie beeinflusst haben. Siehst du das ähnlich? Du hast gerade sehr viel über deine Einflüsse gesprochen. Mhm. Haben dich diese deutschen Bands berührt? Waren es eher Echt und Selig oder was ganz anderes?
Also vorweg, es waren eher Bands, die eben ein bisschen poppiger waren, wie eben Selig oder Kung Fu oder auch Echt. Wobei Echt habe ich gar nicht so viel gehört. Ich habe das zwar in die Liste mitgenommen, weil das auch so ein klassische Hits in unserer Zeit waren. Ich war aber nie ein großer Echt-Fan. Aber ich habe durchaus natürlich auch Tokotronic, Die Sterne etc. Blumfeld gehört. Fast sogar mehr Blumfeld, da sieht man auch schon wieder, dass ich mich ein bisschen mehr zu dem klareren Pop hingezogen fühlte, als, ich sag mal, zum schrabbeligen, sehr verkopften Indie-Rock, sag ich mal. Und um die Frage zu beantworten, ich glaube ja, das hat uns, also mich auf jeden Fall, meine Generation beeinflusst. Ich glaube, die etwas jüngeren, so wie Tim Bensko etc., was du gerade sagst, oder Max Giesinger oder Burani etc., die sind ja noch ein Tick jünger als ich. Forster haben wenig Hamburger Schule gehört. Ich hatte aber den Bezug auch durch Hamburg natürlich. Ich bin in die gleichen Clubs gegangen. Ich habe da im Pudel auch gefeiert. Kenne sogar viele Leute aus der Szene. Und ich glaube, ja, das hat mich beeinflusst. Nicht zuletzt, weil mein erster Produzent oder einer meiner ersten Produzenten mir gesagt hat, um mich textlich zu verbessern, hat er mir einen Stapel deutschsprachige CDs hingelegt. Von Die Prinzen bis hin eben zu Tokotronic und Rio Reiser und Pur. Also er hat mir einfach gesagt, hör dir einfach mal diese 40 CDs an, hör dir jeden Song an und find deine eigene Sprache. es gibt so viele Unterschiede, wie du Deutsch texten kannst. Und
wenn Worte deine Sprache wären.
So, genau.
Ach, Entschuldigung, falscher Künstler.
Tim Bensko. und deshalb habe ich mich natürlich auch mit diesen Bands auseinandergesetzt. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz großer Einfluss drin. Es ist vor allen Dingen aber auch ein Einfluss drin, wie ich es nicht machen wollte. Also ich wollte halt eben nicht so extrem abstrakt und verkopft schreiben. Ich wollte ein bisschen plakativer sein. Ich wollte nicht zu viele Analogien, Metaphern, Gleichnisse etc. aufbauen, sondern ich wollte ein bisschen konkreter schreiben. Und vor allen Dingen wollte ich auch reimen. Und das ist ja das, was mich oftmals unterscheidet von auch Indie-Bands. Also da war der Reim eher zweitrangig oftmals. Das ist eine Entscheidung. Und ich habe es einfach geliebt, Gedichte zu schreiben und die sich auch reimen und am besten sogar nicht mit einem unechten Reim, sondern wirklich, dass es auch passt. Das ist mir immer bis heute noch wichtig. Oder auch Betonung, wie man etwas betont. Das war den Indie-Bands oft scheißegal, ob es heißt, ich esse eine Weintraube und dann sagen die, ich esse eine Weintraube. Und das hat mich, das bringt mich auf die Palme, wenn jemand ein Wort falsch betont. Also wirklich Podcast. Also,
da wirst du dir am Niederrhein keine Freunde mitmachen, wenn du Leute so korrigierst.
Ja, ja. Also wirklich. Und, deshalb hat es mich in zwei Richtungen beeinflusst. Einmal, ich konnte mir schöne Sachen rausziehen. Also es war ja durchaus wirklich auch geile Melodien und große Hooklines mit dabei. Aber eben textlich konnte ich mich auch absetzen und wollte ich mich auch absetzen.
Gibt es denn, wir haben gerade ein paar andere Namen genannt.
Entschuldigung, wahrscheinlich auch, weil ich ein bisschen zu dumm war, um auch vieles nicht zu verstehen. Also oder ich habe mir die Mühe nicht gemacht, was könnte der Künstler damit meinen? So, dann war mir schon zu anstrengend manchmal. Also vielleicht habe ich sie auch missverstanden.
Aber gibt es andere, anders gefragt, neben all den anderen Künstlern, Sängern, die wir gerade beispielhaft nannten, wo siehst du wirklich Gemeinsamkeiten und wo Unterschiede? Weil ihr werdet ja immer auch von mir in meiner Frage ja gerade eigentlich in einen Topf geworfen. Nervt dich das oder kannst du das verstehen?
Das verstehe ich total, weil das scheint auch ein extremes deutsches Phänomen zu sein, dass man Schubladen braucht. Mhm. Ich weiß natürlich genau, was der Unterschied zwischen einem Tim Bensko, einem Burani, einem Giesinger, einem Mark Forster, einem Bosse, einem Philipp Poisel und mir ist. So, das weiß ich ziemlich genau. Aber ich weiß auch, dass man das braucht, um zu erklären, okay, ich meine, wenn man von Deutschpop redet, meine ich jetzt die. Und ich meine jetzt nicht Zartmann und Berg und Malberg oder wie auch immer. Jetzt habe ich die Frage vergessen, Entschuldigung.
Na, du verstehst, dass es Gemeinsamkeiten gibt, du weißt auch, wo die Unterschiede sind, aber was sind denn für dich Gemeinsamkeiten?
Zwischen der Hamburger Schule und das, was wir
heute machen? Jetzt vielmehr zwischen
den Kollegen, mit denen du immer so in einen Topf
geworfen wirst. Ja, also ich mache mal ein Beispiel. Mark Forster ist für mich ein extrem, wir mögen uns alle und schätzen uns, den einen mehr, den anderen weniger, aber Mark ist zum Beispiel ein sehr, wie ich finde, analytischer Schreiber und Produzent, denkt sehr viel vorher drüber nach, wo könnte die Reise hingehen mit der Idee. Lässt sich extrem viel auf Sounds ein und will auch immer am Puls der Zeit sein, denke ich. Also will immer irgendwie auch das, was gerade aktuell ist oder sogar noch einen Schritt voraus sein. Der geht da wirklich sehr analytisch ran und das weiß er auch, sagt er auch selber, so ist er irgendwie auch als Typ. Das ist ein rationaler Musiker eigentlich. Ich bin relativ das Gegenteil. Ich schreibe, mache erstmal einen Song und dann kann er sich mega alt anhören oder oldschoolig und man denkt so, das ist eigentlich überhaupt nicht gerade die Zeit für so einen Sound, aber ist egal. Hm. Mir ist wichtig, dass die Aussage stimmt oder der Text oder das Gefühl rüberkommt. Dann gibt es Leute, die lassen sich mehr ein auf ihren Vibe als Protagonist, als Sänger. Ich nehme mal Philipp Poisel, da kommt er ganz viel über die Attitude, dieses, ich sag fast klischeehafte, introvertierte, auf dem Barhocker sitzende und nuschelnde Singer-Songwriter-Phänomen. Ich glaube, das reicht auch bei Philipp Poisel. Gitarre und Philipps Stimme und die Art und Weise, wie er singt. Da braucht nichts groß drumrum. Ich könnte jetzt endlos so weitermachen. Also das sind wahrscheinlich genauso, wenn du dann eben Tokotronic, die Sterne etc., die Jungs von der Zeit fragen, die werden auch sagen, ja, die Sterne haben halt mehr das gemacht und wir haben das gemacht. Die wissen ganz genau, man weiß ganz genau, was der andere macht und wofür er steht. Jeder hat da seine Nische und deshalb war ich auch nie bang darum, so ein Konkurrenzdenken, weil es ist für alle Platz und man nimmt sich nicht wirklich was weg. Aber vielleicht nimmt man sich Plätze im Radio weg oder in Fernsehshows, Slots oder so, aber eigentlich entscheiden die Leute draußen, wenn du auf Tour gehst und wenn die dann zu dem einen mehr gehen und als dem anderen, es ist halt so.
Also was glaube ich, ohne das Övre all der anderen jetzt in der Tiefe so gut zu kennen, ich habe mir jetzt anders als bei dir nicht all deren Alben angehört, teilweise schon, was euch, glaube ich, eint, korrigiere mich, wenn du es ganz anders siehst, ist aber die Kunst, Texte zu singen, die persönlich klingen, vielleicht ja auch sind, aber gleichzeitig so allgemeingültig, dass da jeder und jede Hörerin sich was für sie rausziehen kann, sich so ein bisschen verstanden fühlt. Ach, guck mal, ich hatte gerade irgendwie nicht so einen tollen Tag und jetzt singt Johannes mir irgendwas Motivierendes ins Ohr. Das holt mich irgendwie ab.
Ja.
Ist das gewollt? Beziehungsweise du sagst gerade, du gehst nicht so analytisch wie ein Mark Forster daran, aber denkst du schon darüber nach, wie Leute da möglichst viel für sich rausgreifen können? Also denkst du an den Hörer, die Hörerin vorm Schreiben?
Nein, das kann ich wirklich ganz klar beneiden, weil, also du hast recht, es verbindet uns, dass wir auch relativ offen und gefühlig schreiben. Das ist ja wirklich bei uns, wir denken ja nicht tausendmal um die Ecke oder es ist nicht so verkopft, dass man das wirklich erst analysieren müsste, sondern wir sind ja relativ direkt in dem, was wir da gefühlig ausdrücken. Aber ich wundere mich manchmal selber, wenn ich einen Song schreibe, den ich eigentlich für mich persönlich schreibe, um irgendwas zu verarbeiten, bearbeiten, was mich bedrückt oder beeindruckt, dass ich mich wundere, warum der dann die Leute so anspricht. Du hast 100 Leben am Anfang angesprochen. Das ist ja die Geschichte, ich erwähne ja sogar die Namen meiner Freunde in dem Song und
die
meine
auch
Straße.
Und dachte, hoch, die wurden genannt, wie finden die sich wohl?
Du kennst ja die alle und das ist ja so meine Geschichte. Und ich dachte auch, das wird ja keinen interessieren, den mache ich mal irgendwo aufs Album drauf und das ist halt mein Song.
Ja.
Freuen sich alle, ich habe das übrigens zur Freigabe immer, schicke ich sowas weg. Und dass das auf einmal dann ein Hit wird, weil die Leute sich mit dem Gefühl identifizieren. Und damit rechne ich dann eben nicht. Das ist, natürlich, wenn ich manchmal produziere dann denke ich dran so, okay, wie, damit das Ding live ordentlich einschlägt, mache ich vielleicht mal das mehr so oder so. Aber beim Text denke ich nicht daran, könnte das Leute erreichen oder dergleichen, weil dann würde ich mich sofort beschränken und beschneiden. Und dann würde ich wahrscheinlich jeden Song mit Wir machen, um noch mehr Leute ins Boot zu holen. Aber erstaunlicherweise ist manchmal die Ich-Perspektive wirklich die Leute am meisten anspricht.
Wir haben eben schon kurz über DJ Bobo gesprochen. Was war dein Vergleich?
Bester Mann.
Der DJ Bobo des Acid Jazz Jamiroquai.
Ja, absolut.
Das ist die Headline der Folge vielleicht. Der hat, danke nochmal für die Verbindung, ja. Wir durften mit ihm sprechen für unser Buch.
Ja.
Und er hat dich, das wird dich vielleicht wundern, weil ihr ja schon eine andere Generation seid, aber er hat dich als ein Vorbild genannt dafür, dass du es schaffst, anders als ein Robbie Williams zum Beispiel, dein Privatleben weitestgehend außen vor zu halten. Also man weiß jetzt über dein Privatleben, du hattest mal eine berühmte Freundin, ist ja kein Geheimnis, so, natürlich ging das rum. Aber dass du jemand bist, der ohne Skandale auskommt. Du hast eben schon gesagt, du würdest gerne mal wieder irgendwie dich daneben benehmen können und weißt natürlich, dass du es aus Gründen nicht machst. Aber siehst du dich selbst so? Und wenn ja, ist das harte Arbeit oder ist das einfach so dein Ding?
Also erstmal DJ Bobo René ist einfach ein geiler Typ, muss man sagen. Also wir haben uns erst kürzlich, pass auf, jetzt kommt wieder eine Weltenbummler-Geschichte.
Ganz kurz, DJ Bobo sagte das, weil er selbst ja auch weitestgehend ohne Skandale auskommt.
Ja, das stimmt. Und ich durfte letztens bei ihm in Miami in seinem Haus ein bisschen chillen für 3 Tage.
Jawohl.
Was übrigens das Haus von, das ehemalige Haus von Robin Gibb ist. nur für so viel, da sind dann die Geschichten, dann sitze ich selber wie ein kleiner Schuljunge da und DJ Bobo erzählt mir von der großen, weiten Welt und ich komme aus Kapellen von meinem Dorf und sitze an seinem Privatstrand und das ist einfach schön. Aber mehr wollen wir auch nicht verraten. Skandale haben wir wahrscheinlich beide hinter den Kulissen in irgendeiner Form, wie jeder Mensch, dass irgendwas auch mal nicht funktioniert. Aber es ist harte Arbeit. Es ist tatsächlich harte Arbeit, Dinge rauszuhalten. Das merke ich natürlich jetzt in besonderem Maße, nachdem ich nach 13 Jahren eine Trennung hinter mir habe und womöglich das dann gleich zum Anlass genommen wird, dass viele wissen, ja, was macht er denn jetzt? Ja, muss ja irgendwas sein jetzt, irgendwas passiert oder was ist passiert? Und da muss man einfach gucken, dass man, was nicht immer leicht fällt, nicht zu viel einfach von sich eben auch zu zeigen und zu erzählen. Das ist ja, kannst ja sofort in die Falle tappen, wenn du schon von zu Hause aus alles filmst oder wie du zu Hause deine Stories machst und dann sehen die Leute, ach so wohnt der, ach so. Und da fängt's bei mir schon an. Ich möchte einfach einen Safe Space haben.
Du möchtest einfach nicht aufräumen.
Genau, ich möchte nicht aufräumen. Ich möchte aber auch mein Umfeld nicht damit belasten und auch mein familiäres nicht. Ich glaube, die haben genug damit zu tun, weil die auch natürlich meine Geschwister und dergleichen Neffen nicht immer auf diesen Namen auch angesprochen werden. Ach, sind sie nicht der und nee, das ist mein Bruder und so weiter. Und ich glaube, so ein bisschen dieses Geheimnis noch zu haben, wie ist denn der privat, tut auch einer Karriere ganz gut.
Da hast du jetzt aber ein bisschen zu viel Privates geredet in den letzten zwei Stunden.
Das war ja auch alles gelogen, was ich gesagt habe. Nee, aber guck mal, es gibt Menschen, die leben davon, dass sie möglichst privat sind. Also es gibt ja Podcaster, die wirklich auch alles über sich dort ausbrechen oder die in irgendwelche Reality-Shows gehen. Das ist ja dann auch ein Konzept. Und bei mir ist das Konzept, alles, was ich irgendwo stattfinden lasse, hat in der Regel mit meiner Musik zu tun und mit meinem Beruf als Musiker. Also du wirst von mir auch nie eine Story sehen, wo ich irgendwie am Strand im Urlaub mit meinen Neffen nicht ein Fußball spiele oder sowas. Das ist einfach nicht mein Ding. Kommt vielleicht auch noch ein bisschen aus dieser alten Zeit heraus, weil mir wurde am Anfang immer gesagt, so ein Musiker muss auch ein Stück weit irgendwie so was Geheimnisvolles haben. Mysterium, Mystik und dergleichen.
Muss auch eine Projektionsfläche sein.
So.
Bald nur noch mit Roboterhelm.
Genau.
Lass die Leute doch denken, dass ich ein Schwiegermutters Liebling bin und keine Skandale.
Lass sie mal in dem Glauben. Genau.
Meine Muddies.
Genau, verkauf Platten.
Wir sind ja ein Musikpodcast, deswegen möchte ich bei aller Liebe für auch die persönlichen Themen, um die es hier ging, musikalisch enden. Und zwar habe ich einen Wunsch an dich oder vielmehr eine Frage, ob das auch dein Wunsch ist. Du hast auch in der Songauswahl gezeigt, dass du durchaus neben vielen Genres auch sehr an Rockmusik interessiert bist. Du bist Gitarrist und Sänger. Ich hätte den Wunsch, dass du nicht so wie Jan Delay, ein bisschen anders, aber auch mal so ein Rockalbum aufnimmst. Wäre das dein Wunsch? Ich denke da an eine Hamburger Band, die du, glaube ich, auch persönlich kennst, Oatville. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Oatville. Die das ja, wie ich finde, ganz gut schaffen. Deutsche Texte, die auch dieses gewisse Vereinende haben. Auch eine Rampensau als Performer. Musikalisch aber nicht 0815, sondern zumindest auf den jüngeren Alben auch teilweise so Progressive Rock, also in Richtung Biffy Clyro so ein bisschen. Und das könnte ich mir bei deinem ja dann doch auch progressiven Ansatz und dem Wunsch, immer was anderes zu machen, sehr gut vorstellen. Wenn du das noch nicht machen wolltest, denk bitte erst drüber nach.
Wird gemacht. Ist tatsächlich so, auf der letzten Platte, du hast ja gehört, du hast dich ja gut vorbereitet, Plan A, sowas wie Schnee von gestern, da geht's ja schon so ein bisschen los, eher ein bisschen Gitarren, Sam Fender, Springsteen-mäßig. Ja, es wird immer, glaube ich, auch etwas passieren auf einer Album. Ob ich ein ganzes Album mit einem Genre durchhalte, das ist immer bei mir so die Frage. Ich habe zum Beispiel im Moment, auch nachdem ich jetzt in den USA unterwegs war, so voll Bock, um mal ein paar Country-Songs zu machen, aber folkigen Country. Ich rede jetzt hier nicht von Western-Musik oder so. Ding, 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 ding. Sowas nicht. Und das ist auch immer meine Schwierigkeit gewesen. Ich möchte so viel eigentlich umsetzen, aber so ein Album hat dann manchmal nur eben 10 bis 12 Plätze frei. Und ich weiß nicht, ob ich das in diesem Leben noch alles so schaffe, was ich eigentlich machen will. Ich hoffe doch, dass ich möglichst viel davon hinbekomme. Aber ich nehme den Vorschlag mit. Das Rockalbum wird irgendwann gemacht werden.
Fuck you, I won't do what you tell me.
Mit Hammer und Michel.
Da haben wir was, wo wir uns drauf freuen können.
Es war schön bei euch.
Ich will gar nicht mich verabschieden, weil wir, glaube ich, uns einig sind, dass wir hier noch Stunden weiterreden können. Aber wir wollen es nicht überstrapazieren. Wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die Folge gefallen hat, wünscht euch die Bonusfolge. Das heißt, wir machen jetzt offiziell die Aufnahme aus und ich lasse heimlich weiterlaufen und dann kommen wahrscheinlich noch ganz andere Stories. Und dann können wir Johannes erpressen.
Damals, als ich die Joe Cocker und Simply Red und... So.
Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank
für deine, nicht nur für die Offenheit, sondern vor allen Dingen für die Anekdoten. Ich glaube, die
gerne
werden nicht nur uns Spaß gemacht haben. Alles Gute für die kommende Tour im kompletten Jahr 25.
Ja, hauptsächlich Sommer, ja. Da geht's auf Open-Air-Reise.
Und fürs neue Album, wann auch immer du das dann aufnehmen wirst. Ja. Du hast ja am Anfang schon gesagt, dass das kommt. Wäre auch komisch, wenn nicht. Danke für diese Zeitreise.
Absolut, das war eine Zeitreise. Danke euch.
Tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ohne Johannes dann. Das war Teil 2 der Doppelfolge. Diese 10 Songs aus den 90ern haben mein Leben geprägt, featuring Johannes Oerding. 10 Songs, die am Ende 11 wurden. Und bevor ich mein eigenes Fazit ziehe, bin ich sehr gespannt auf das von Stefan, der nun davor weder persönlich noch musikalisch auch nur irgendetwas mit Johannes Oerding am Hut hatte. Ich habe ihn mit etwas Abstand nach unserer Aufnahme per Sprachnachricht nach seinem Fazit gefragt, nachdem ich ihn vor allem für seine schlagfertige Hochzeitssong-Idee »Ich baue dir ein Haus aus Schweinskopfsülze« lobte. Stefans Antwort lautete:
Hi, Fabi Baby. Das war doch meine richtig gute Folge, oder? Also, hat mir zumindest sehr großen Spaß gemacht, vor allem, weil ich ja sozusagen gleich zweifach wie mein eigener Zwilling draußen vor der Tür stand, weil weder war ich mit euch auf der Schule, noch ist Johannes Oerding jetzt ein Künstler, der 12-mal im Jahr das Titelbild vom Musikexpress ziert, aber ey, was für ein guter Typ. In welcher Top-Liga, der mitspielt und dann letztlich halt doch so one of us ist. Und was man auch wieder sieht, wenn man diesen ganzen Indie-Coolness-Kodex mal weglässt, ist, dass das halt ein Musiker ist, dem es um die Musik geht, dem es um seine Songs geht, darum, dass die authentischer Ausdruck seiner Gefühle und Gedanken sind. Und darum geht's uns ja eigentlich allen. Vielleicht lässt sich diese Erkenntnis auch aufs politische Parkett übertragen. Wir leben ja in durchaus gespaltenen Gesellschaften, aber letztlich wollen wir alle, so hoffe ich zumindest, doch alle was sehr Ähnliches. Wir wollen doch alle nur, dass es schönes Wetter ist und wir ein Eis bekommen. Wir entscheiden uns halt nur für andere Wege dahin. Und ich zumindest bin für diese Podcast-Folge den Weg von Johannes sehr gern mitgegangen. Man muss halt nur miteinander reden und man muss zuhören. Zum Beispiel uns. Also, bis zum nächsten Mal.
Ha, hier wird mir gleich ganz warm ums Herz. Wie recht Stefan, wie fast immer, hat und wie wichtig diese Erkenntnis gerade dieser Tage ist. Moment mal, ziehe ich gerade ein Fazit zu Stefans Fazit? Das wollte ich nicht. Von mir aus könnt ihr jedenfalls auch jetzt schon abschalten, liebe Kinder. Mein Fazit beider Folgen ist zwangsläufig wieder ein persönliches. Ich bin froh, dass wir mit Johannes Oerding über 10 seiner Lieblingssongs aus den 90ern sprachen und schwerpunktmäßig nicht etwa über die letzten großen Superstars oder Entertainer der 90er oder sowas, was wir eigentlich machen wollten, oder wie wir sonst tun, über ein bestimmtes Genre oder Phänomen, was wir ja im Grunde jetzt auch immer angekratzt haben. Denn so konnte Johannes eine bestimmt trotzdem nur kleine Auswahl seiner kurzweiligen Anekdoten aus dem Leben eines Popstars, der in den 90ern noch keiner war, aber eben ein Kind dieser Zeit, die konnte er zum Besten geben. Und so kamen wir immer wieder vom Persönlichen ins Allgemeingültigere, aus dem sich hoffentlich auch ZuhörerInnen was rausziehen konnten, die keine Landjugend erlebten oder die im sogenannten Deutschpop oder Johannes-Version davon nichts anfangen können. Ich glaube, selbst wer Johannes bisher nicht kannte oder mochte und trotzdem beide Folgen gehört hat, dürfte gemerkt haben, dass man seine Songs nicht mögen muss, um anzuerkennen, dass dieser Mann durch und durch Musiker und keine Marionette ist, wie viele Leute über bestimmte Popstars, glaube ich, so ein Klischee oder Vorurteil im Kopf. Dass Johannes seinen Weg ging, sich dabei seiner Privilegien und seines Talents durchaus bewusst war, sich allein darauf aber nicht ausruhen konnte und das auch nie gemacht hat. Und dass er, getreu des namensgebenden Songs dieses Podcasts hier, über den er auch kurz sprach, niemals vergisst, wo er herkommt. Never forget. Das wiederum fiel mir danach auch noch schwerer als ohnehin schon. Mitgenommen habe ich persönlich aus dieser Zeitreise vor allem seine Einschätzung von mir selbst während unserer Schulzeit, die mir im Zusammenhang mit seinen Textzeilen, alten Fotos und Gesprächen mit unserer exklusiven Live-Gästin und Schulfreundin Rita besonders nachging. Aber wer weiß, vielleicht hat es Johannes ja auch ein bisschen zu denken gegeben. Er war zumindest sehr daran interessiert. Und damit beenden wir die Folge. Nein, ich versuche jetzt nicht wieder zu singen, aber ich zitiere ein Songzitat unseres Gastes, einer seiner großen Hits, Kreise. Wenn sich alles in Kreisen bewegt, dann gehst du links, dann gehe ich rechts. Und irgendwann kreuzt sich der Weg, wenn wir uns wiedersehen. Das passt ja so ein bisschen zu der, ich will nicht Nostalgie sagen, zu der Zeitreise, zu dem Rückblick. Aber Moment mal. Können sich Laufwege auf demselben Kreis überhaupt jemals kreuzen? Hä? Können doch höchstens frontal aufeinandertreffen, oder? Oder meint Johannes mehrere Kreise, die sich irgendwo mal überlappen und ineinander greifen, so ähnlich wie zum Beispiel bei den Olympischen Ringen? Ah, shit. Hätte ich doch mal in Mathe besser aufgepasst damals? Oder in Deutsch beim Thema Gedichtinterpretation. Also Oerding oder Söthoff müssen jetzt nachsitzen. Sagt es uns in den Kommentaren oder sonst wo. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
Never forget. Der 90er-Podcast mit Fabian Söthoff und Stefan Remus-Sahnes.